Harte Wissenschaft und lockere Unterhaltung. Sie meinen, das schließt sich gegenseitig aus? Ein Widerspruch in sich? Nein, sagt der Physiker, Wissenschaftsautor und Wissenschaftskommunikator Michael Büker und tritt für uns den Beweis an. Herzlich willkommen, Michael Büker.
Hallo, freue mich, dass ich in der Sendung eingeladen bin.
Auf Ihrer Homepage habe ich vor allem die erfolgreichen FameLab-Auftritte von Ihnen gesehen, in denen Sie in wenigen Minuten komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge erklären. FameLab, habe ich recherchiert, ist der globale Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation. Können Sie uns ein bisschen was Näheres erzählen? Wer nimmt denn da alles teil?
Ja, FameLab ist ein Wettbewerb, der vom British Council, einem Kulturinstitut Großbritanniens, gestiftet und initiiert wurde. Und bei FameLab geht es darum, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die selbst in der Forschung aktiv sind, der Forschung nahestehen, über ihr Forschungsgebiet oder das Forschungsgebiet, das ihnen nahesteht, einem Publikum, einem Abendpublikum erzählen, worum es denn bei ihrer Arbeit geht und das möglichst unterhaltsam, verständlich und so, dass der Inhalt auch klar rüberkommt. Das heißt, es geht darum, die Forschung auf unterhaltsame Weise einem allgemeinen Publikum näher zu bringen, ganz anders als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das sonst eben auf Fachkonferenzen oder unter Kollegen tun. Da geht es ja dann doch eher kryptisch zu, wenn man das von außen betrachtet.
Was gibt es denn da für Hilfsmittel? Was ist denn erlaubt?
Erlaubt ist, anders als zum Beispiel beim Science Slam, einem verwandten Format, nicht, dass man Bilder zeigt, wie auf einem Projektor beispielsweise. Man kann aber sehr wohl Hilfsmittel mit auf die Bühne bringen. Und das führt dazu, dass viele der Kandidatinnen und Kandidaten tolle Bastelarbeiten zum Beispiel mitbringen oder ihre Forschung mit Gegenständen, die sie dabei haben oder dergleichen illustrieren. Da werden also dann zum Beispiel aus Pappmaché oder aus Luftballons oder aus ähnlichen Gegenständen die Gegenstände der Forschung dann dargestellt. Und das können dann eben Teilchen sein oder Moleküle oder auch Viren und Bakterien, ganz danach, welches Gebiet nun der Forscher oder die Forscherin gerade bearbeitet.
Und nach 3 Minuten wird einem das Wort abgeschnitten?
Ja, das ist ziemlich streng. Tatsächlich sind diese 3 Minuten eine harte Vorgabe. Es soll natürlich auch für alle vergleichbar sein. Wenn man selbst auf der Bühne steht, dann bekommt man erst 30 Sekunden, bevor diese Zeit abläuft, ein gelbes Licht gezeigt und dann ein rotes Licht und wird dann sozusagen auch recht unsanft zum Ende seines Vortrags gebracht, damit das, wie gesagt, vergleichbar ist. Und das ist natürlich auch was die Schwierigkeit und die große Kunst dabei ausmacht, das Ganze in der Zeit und trotzdem verständlich darzustellen.
Der Name FameLab bedeutet ja Ruhm- oder Ruflaboratorium. Es geht also ums Aufpolieren von Image. Hat die ehrwürdige Physik das überhaupt nötig?
Es ist durchaus nützlich, finde ich, für die jungen Forscherinnen und Forscher selbst an ihrer Außenwirkung zu arbeiten. Das sehen aber auch nicht alle so. Es gibt ältere Professoren zum Beispiel, die dann der Meinung sind, warum stellst du dich denn da auf die Bühne? Du könntest doch auch noch ein bisschen mehr im Labor arbeiten. Aber ich glaube, dass es für die öffentliche Wirkung durchaus sehr nützlich ist, wenn klar ist, dass zum einen Forscherinnen und Forscher auch mit Begeisterung dabei sind und zum anderen, dass sie auch den Willen zeigen und Zeiteinsatz und den Aufwand auch darin stecken, jedermann verständlich zu machen, woran sie eigentlich arbeiten.
Ich habe mal ein bisschen in das Wissenschaftsbarometer 2016 reingeschaut und da stand, 70% der Bevölkerung finden, dass die Wissenschaft mehr nützt als schadet. Das ist schon mal gut. Aber nur 53 trauen zum Beispiel den Aussagen zu erneuerbaren Energien, 52% den Aussagen zum Klimawandel und nur 17% den Aussagen, wenn es um grüne Gentechnik geht. Das ist doch wenig für eine Wissensgesellschaft, oder?
Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Aussagen, die wir machen und die Arbeit, die wir machen, eine größere Akzeptanz findet. Aber da muss natürlich auch die Wissenschaft selbst etwas dafür tun. Wenn beispielsweise wenig Vertrauen herrscht bei einem kontroversen Thema, dann kann man sich natürlich auch Mühe geben, die eigene Position etwas verständlicher zu machen und beispielsweise den Zweifel abzubauen, man wäre von wirtschaftlichen Interessen gelenkt oder man bewege sich in einer Art abgeschlossener Welt, in der man keinen Blick darauf hat, was die Menschen außerhalb der Wissenschaft auch beschäftigt. Und da kann natürlich Wissenschaftskommunikation ein sehr gutes Mittel sein, um das rüberzubringen und zum Beispiel auch zu zeigen, ich bin jemand, der zum Beispiel auch selbst Kinder hat, wenn es zum Beispiel um Kritik an Impfungen geht. Das heißt, jemand arbeitet daran und hat ein eigenes Interesse daran, dass es den eigenen Kindern so wie auch allen anderen gut geht. Und deswegen werden Impfungen entwickelt, die möglichst verträglich sind, die möglichst großen Nutzen entfalten. Und das kann dann sicherlich auch helfen, Skepsis abzubauen.
FameLab also auch als vertrauensbildende Maßnahme. In 2013 haben Sie bei den Regionalausscheidungen in Hamburg den Publikumspreis und den Jurypreis erhalten. Damals haben Sie das Higgs-Teilchen erklärt, für das es 2013 auch den Nobelpreis gab. Können Sie für uns nochmal in die Vollen gehen?
Ja, natürlich. Da kann ich gerne erzählen, wie ich das damals auch auf der Bühne erzählt habe. Es geht also darum, dass das Higgs-Teilchen, ein neues Teilchen, das in dem sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik schon vermutet worden war, tatsächlich auch nachgewiesen wurde. Und man kann sich natürlich fragen, wie das eigentlich funktioniert. Und wenn man sich überlegt, wie die Teilchenphysik tatsächlich zu Erkenntnissen gelangt, dann kann man sich das Ganze auch so ein bisschen so vorstellen, als wären wir, sagen wir mal, Mechaniker und wollten die Funktionsweise eines LKW-Motors herausfinden. Klingt natürlich erstmal ganz einfach, man geht hin und macht die Motorhaube auf, denn dann kann man reinschauen. Die Schwierigkeit, die die Teilchenphysik und die Quantenmechanik uns dabei tatsächlich bereiten, ist, dass wir die Motorhaube eben nicht öffnen können, um einfach nur hineinzuschauen und dann rauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Denn man muss eine große Energie aufwenden, um eine kleine Auflösung zu erreichen. Das ist eine Regel, die die Quantenmechanik so vorschreibt. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem LKW, wüssten gerne, wie dessen Motor funktioniert, aber haben keine Gelegenheit reinzuschauen. Und dann ist eben die Lösung, die die Teilchenphysik sich wählt, dass man wirklich viel Energie aufbringt und das bedeutet, die Teilchen zu beschleunigen. Unseren LKW bringen wir jetzt also auf eine sehr hohe Geschwindigkeit und lassen ihn mit einem anderen LKW kollidieren. Das machen wir natürlich ferngesteuert und auf einer abgesperrten Strecke, damit niemand zu Schaden kommt. Das entspricht dann quasi dem Teilchenbeschleuniger, der in einem Forschungszentrum läuft. Und bei dieser Kollision passiert mit den Teilchen das, was man auch mit LKWs vermuten würde, die mit hoher Geschwindigkeit kollidieren. Sie gehen komplett kaputt und ihr innerer Aufbau wird sozusagen nach außen gekehrt. Das heißt, aus den Trümmerteilen, die kann man gründlich untersuchen. Man kann ihre Flugbahn, ihre Richtung, ihre Anzahl, ihre Natur untersuchen und dann rausfinden, was in einem LKW-Motor drin ist. Und dann muss man das Ganze noch zu einem schlüssigen Modell zusammensetzen. Das ist dann die Aufgabe der theoretischen Physik. Und wenn wir uns das, was die theoretische Physik beispielsweise im Wechselspiel mit der Experimentalphysik rausfindet, mal so vorstellen, dass die Theoretiker sagen, wir haben eine ganz gute Vorstellung davon, wie ein LKW-Motor aussehen könnte, da müssten Maiskörner drin sein. Klingt erstmal komisch, aber kann man experimentell untersuchen. Wir schauen also nach Maiskörner in unseren Trümmern, die wir nach den Kollisionen finden und finden aber keine. Dann kann es sein, dass die Theoretiker sagen, man muss die Energie weiter aufdrehen, also lassen wir die Kollision mit noch höheren Geschwindigkeiten stattfinden. Und siehe da, früher oder später finden wir tatsächlich Popcorn. Popcorn sind zwar nicht direkt Maiskörner, aber wir wissen, dass sie daraus entstehen. Das heißt, wir haben durch unsere Beobachtungen in den Kollisionen nachgewiesen, dass tatsächlich Maiskörner im Motor vorhanden gewesen sind und dass sie unter gewissen Umständen, beispielsweise bei einer hohen Energie, hohem Druck und ganz verschiedenen anderen Umständen in diesem Motor dann auch rausgelöst werden und draußen zu finden sind. Und so werden Teilchen und Kollisionsereignisse untersucht und mit Theorien in Einklang gebracht. Und wer demnächst auf der Autobahn unterwegs ist und Popcorn rumliegen sieht, der sollte vorsichtig fahren, aber vielleicht findet man ja dabei auch einen Nobelpreis.
Wunderbar, genau 3 Minuten. Was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man so einen Auftritt vorbereitet? Ist es das Bild, in das man gießt?
Für mich ist es immer wichtig, den Zusammenhang so zu wählen, dass intuitiv auch gut vorstellbar ist, worum es geht. Wenn einem das Marmeladenbrot beispielsweise vom Tisch fällt, dann kennt man das Phänomen, dass es sich dabei umkehrt. Das kann man dann auch mal mit irgendeinem Vorgang in der Quantenmechanik oder so vergleichen, wo beispielsweise die Energieniveaus von Elektronen in einer Atomhülle umkippen. Das heißt, verschiedene Dinge, die aus dem Alltag bekannt sind, so umzumodeln, dass sie trotzdem noch fachlich korrekt einem Phänomen in der Physik entsprechen, das ist auf jeden Fall der Schlüssel dazu. Und dann gehört natürlich noch Unterhaltung dazu, ein bisschen sozusagen auch lustige Methoden, diese Zusammenhänge darzustellen. Und bei FameLab, wenn man auf der Bühne steht, was natürlich jetzt im Radio nicht ganz so gut rüberkommt, gut durchaus auch mal Gegenstände zum Anschauen, Dinge, die man hochwerfen, fallen lassen oder ausklappen kann, das macht dann einen runden Auftritt.
Dass sich Laien freuen, das wundert einen ja nicht, aber sie kriegen ja oft auch Fachpublikum vorgesetzt. Wie reagieren die? Was wollen die hören?
Wenn Fachpublikum auch bei solchen Veranstaltungen dabei ist, dann sind die auf jeden Fall ein deutlich kritischeres Publikum. Da wird natürlich dann sofort der fachliche Inhalt auseinandergenommen. Und gerade Physiker haben da eine sehr nachfragende, eine sehr kritisch denkende Kultur. Und das macht auch den Reiz aus, wenn ich mir dann zum Beispiel vorstelle, dass ein Professor oder ein Kollege das mithört und ich mich dann der Frage stellen muss, naja, kann man das denn wirklich genauso erklären? Müsste man hier und dort den Vergleich nicht ein bisschen anders formulieren? Das macht dann auch mit den Reiz aus. Das heißt, ob ich vor Fachpublikum stehe oder vor einem gut gelaunten Abendpublikum, ich denke mir immer, dass auch Kolleginnen und Kollegen das sozusagen in der Lage sein sollten, gut zu heißen, was ich da erzähle.
Sie sind um die 30, geboren 1987 in der ehemaligen DDR in der Lutherstadt Wittenberg. Sie waren 2 Jahre alt, als die Mauer fiel. Wann ging es mit Ihrem Interesse für die Physik eigentlich los? Warum gerade Physik?
Die Astronautengeschichte zum Beispiel, also das heißt die Raumfahrt und die Flüge des Space Shuttle zum Beispiel, die haben eigentlich den Kern meiner Faszination ausgemacht. Ich habe mich schon früh damit beschäftigt, zum Beispiel in so populären Filmen wie Apollo 13, wie die Raumfahrt funktioniert, was es auch bedeutet, nicht nur als Astronaut selbst, das ist natürlich ein sehr hoher Traum, aber auch zum Beispiel für die Ingenieurinnen und Ingenieure, die so ein Programm möglich machen, die im Kontrollzentrum sitzen, die am Zusammenbau der ganzen Teile beschäftigt sind. Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert und dann kommt man natürlich darauf, dass das alles physikalische Grundlagen hat und nicht nur dort, wo Menschen selbst hinfliegen können, in die Umlaufbahn um die Erde oder zum Beispiel zum Mond, sondern auch das, was drumherum noch los ist, die anderen Planeten, die anderen Sterne. Das fand ich immer wahnsinnig faszinierend und da waren die 90er Jahre tatsächlich eine aufregende Zeit, in denen sich sozusagen meine Kindheit abgespielt hat, denn der Aufbau der internationalen Raumstation wurde geplant. Die Raumstation Mir, die russische Raumstation, war in den letzten Jahren ihrer Existenz, wurde auch vom Space Shuttle angeflogen. Da gab es also ganz spannende Entwicklungen und ganz Spannendes zu verfolgen. Und naja, mit guten Büchern wie zum Beispiel die Was ist was-Reihe aus dem Tesla Verlag habe ich mich dann so lange reingelebt und rein fasziniert, dass ich auch Lust hatte, Physik zu studieren.
Physik gilt ja so als Domäne der Männer traditionell. Wie viele Frauen sind da inzwischen tätig? Wird die Physik weiblicher?
Ja, das wird sie. Als ich angefangen habe vor gut 10 Jahren, da haben mit mir ungefähr 15, vielleicht 20% der Studierenden angefangen und waren Frauen. Und habe dann aber auch selbst über die folgenden Jahre die Neuanfänger in der Physik begleitet und habe dabei festgestellt, dass es ein immer größerer Anteil an jungen Frauen war. Und zum Schluss, als ich also mit der Erstsemesterbetreuung aufgehört habe, so ungefähr 2012, da waren es dann schon gut 30-40% junger Frauen, die angefangen haben. Und es gibt natürlich auch keinen Grund zu glauben, dass junge Frauen oder Mädchen größere Schwierigkeiten mit Mathematik oder Physik haben müssten. Das ist, finde ich, ein dummes Vorurteil und das muss man auch nicht weiter in die Welt hinaustragen, sondern jeder und jede hat mit genügend Faszination die Chance, in der Physik Fuß zu fassen.
Sie haben neben Physik auch Friedensforschung studiert. Wie passt denn das zusammen?
Ja, die Physik hat tatsächlich einen sehr großen Bezug zur Friedensforschung. Also in der Friedens- und Konfliktforschung geht es beispielsweise um Rüstungskontrolle und auch Rüstungsverträge. Das heißt, zum einen ist es eine politische Dimension, wie zum Beispiel internationale Abrüstungsverträge aussehen. Und wenn es dabei beispielsweise um Kernwaffen geht, die natürlich auch im Zusammenhang mit der Kernenergie haben, also auch der friedlichen Nutzung von Kerntechnik und an welchen Stellen sie die militärische Nutzung berührt, dann ist das natürlich eine hochphysikalische Geschichte. Und überall da wird sozusagen geforscht, wo der Einsatz von Physik und wo physikalisches Wissen die Grundlage dafür ist, Rüstungskontrolle zu üben und den Frieden voranzubringen, wobei es natürlich dann auch nötig ist, Konflikte und bestimmte Waffensysteme zu verstehen, wenn es darum geht, ihre Nutzung politisch einzuschränken, zu regeln. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld und insbesondere natürlich, wie gesagt, Kernwaffen und Kernenergie, die der Physik sehr nahestehen, waren für mich ein faszinierendes Thema.
Inzwischen bloggen Sie ja auch. Dabei haben Sie noch bis Ende 2008 gesagt, private Blogs seien für Sie neumodischer Quatsch, für Leute mit zu viel Zeit und Geltungsdrang. Warum haben Sie denn Ihre Meinung geändert?
Ich habe festgestellt, dass Blogs dann gut funktionieren, wenn jemand etwas Interessantes zu erzählen hat. Das heißt, anders als ich zunächst dachte, ist die Motivation gar nicht, dass ich jetzt möchte, dass von der Welt gelesen wird, was ich zu sagen habe, sondern dass ich einfach öffentlich machen möchte, was mich interessiert. Und dann gibt es die spannendsten Geschichten. Das geht los bei Eltern, die mit den Herausforderungen des Elternseins oder Elternwerdens sich sozusagen in den Austausch begeben mit anderen. Dann gibt es Forscherinnen und Forscher, die über ihre Arbeit schreiben und beispielsweise sogar von Orten wie dem Südpol, von der Forschungsstation, die es dort gibt, ihren Alltag beschreiben und Leute, die ausgefallene oder weniger ausgefallene Hobbys haben, sich zum Beispiel über Sport austauschen oder wie sie Basteleien technischer Natur oder auch Holzarbeiten, alles Mögliche wirklich, ja, wie sie das in ihrem Leben bewegt. Und dann finden sich zu all diesen Themen oft auch interessierte Leserschaften und man tritt in einen Austausch mit denjenigen, die das auch interessiert. Und diese Blogszene ist einfach eine sehr lebendige Geschichte im Internet, wo Leute, die sonst wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt hätten, zusammenzufinden, dann bei einem gemeinsamen Thema ihre Interessen teilen. Und das macht eine Menge Spaß.
Es gibt ja eine Riesenmenge an Blogs. Wie hebt man sich da überhaupt ab?
Man kann versuchen, sich abzuheben, indem man zum Beispiel Marketing betreibt, das heißt mit finanziellen Mitteln oder auf anderem Wege versucht, möglichst Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber ich habe die Erfahrung, dass Blogs besonders dann gut funktionieren, wenn jemand etwas Interessantes zu sagen hat und viele Leute von selbst oder viele Leute sozusagen aus eigenem Antrieb darauf kommen, dass sie sich darüber auch informieren möchten. Das sind dann zum Beispiel Leute, die eine aufregende Geschichte zu erzählen haben, in einer besonderen Situation sind. Und die Gemeinschaften, die um solche Internetseiten entstehen, die haben dann auch oft Bestand und Zusammenhalt. Und auch durch Krisen, wenn zum Beispiel bloggende Menschen sich mit einer Krankheit beschäftigen oder in anderen schwierigen Situationen sind, dann entstehen regelrechte Hilfsnetzwerke dadurch, dass Leute die Geschichte mit ihnen teilen und man sich dort dann auch tatsächlich draußen im, in Anführungsstrichen, echten Leben zusammenfindet.
Ist Bloggen nur was für Junge? Oder dringen Blogs jetzt auch in die ältere Generation, ins Berufsleben vor, in den Journalismus, in die Wissenschaft mit neuen Erkenntnissen?
Also wie gesagt, jeder und jede, die etwas Interessantes zu sagen haben, haben die Chance zu bloggen und das wird tatsächlich auch von Leuten aller Altersgruppen genutzt. Ob das nun forschende Wissenschaftler sind, Autorinnen und Autoren oder wie gesagt Leute, die durch Krankheiten, Sport, Hobbys oder andere Sachen einfach mit interessanten Lebenslagen zu tun haben und davon erzählen möchten. Von daher, es hat natürlich als Sache der jungen Leute angefangen, insofern als das Computer und die Internetkommunikation von jungen Leuten erschlossen worden, weil das was ist, wo viel Bewegung drin war. Aber inzwischen ist es so weit angekommen und in der Gesellschaft auch verstanden und etabliert, dass jeder die Chance hat, Zugang zu finden und das auch rege genutzt wird.
Sie sind der Ansicht, dass wir in Deutschland rückständig sind, und zwar im Umgang mit den neuen Medien. Was sollten wir denn anders machen?
Es gibt da ganz viele Ecken und Kanten der deutschen Gesetzgebung zum Beispiel, wenn öffentliche Funknetzwerke nur schwierig genutzt werden können, weil sich alle über Haftungsfragen den Kopf zerbrechen müssen. Da herrscht in Deutschland einfach sehr viel Rechtsunsicherheit. Das Ganze geht dann vor allem auch im Bereich Urheberrecht und Verwertungsrechte weiter. Jetzt erleben wir gerade, dass ab Anfang Januar 2017 viele Universitäten das Problem haben werden, dass sie ihre Lehrmaterialien nicht im Internet an die Studierenden verbreiten können, weil ein Rahmenvertrag mit der Verwertungsgesellschaft Wort geplatzt ist. Und das sind einfach ärgerliche Dinge, die nicht sein müssten, wenn Politik, Rechteinhaber und vor allem auch Nutzer einen fairen Ausgleich ihrer Interessen hätten. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel in Richtung der Rechte und der des guten Rechts der Nutzer auch hin zu verschieben, was zum Beispiel die Privatkopien angeht und Kopierschutz und solche Sachen, die eigentlich ehrlichen Kunden nur das Leben schwer machen.
Sie haben nicht nur Blogs, sondern auch ein Buch geschrieben. Ich war noch niemals auf Saturn, ist der Titel, und es umfasst 350 Seiten. Und das, obwohl Sie doch sonst eher auf der narrativen Kurzstrecke brillieren. Was erklären und beschreiben Sie denn da alles?
In dem Buch sind sozusagen kleine Geschichten und interessante Fakten in eine zusammenhängende Erzählung gebracht, die sich um das Thema Astronomie und Astrophysik drehen. Ich habe nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Kreis immer Spaß daran, über diejenigen Sachen zu erzählen, die mich faszinieren. Und das sind im Weltall einfach wahnsinnig viele. Und das Buch war eine tolle Gelegenheit, das, wie gesagt, in eine zusammenhängende Geschichte zu bringen, die beispielsweise sich darum kümmert, wie die Raumfahrt vonstatten geht. Es beginnt im Erdorbit, dann werden die Mondflüge beschrieben und die robotische Erkundung des Sonnensystems, wie also mit Teleskopen und Raumsonden die anderen Planeten erforscht werden. Dann geht es weiter über die Funktionsweise von Sternen und wie Sterne in Galaxien zusammenhängen und zum Ende auch die ganz großen Themen, also die Ausdehnung des Universums, die großen Entfernungen und die Frage danach, ob außerirdisches Leben dort wahrscheinlich ist und ob und wie es gefunden werden könnte.
Am spannendsten fand ich ja das letzte Kapitel, das Ende des Universums. Ein Endspiel, das in etwa mit dem Ende unserer Sendezeit zusammenfällt, obwohl wir schon noch ein bisschen Zeit haben. Wie schaut's denn aus? Was hat der Weltuntergang mit einem Latte Macchiato zu tun?
Ja, es gibt verschiedene Szenarien sozusagen, die in der Kosmologie gehandelt werden und im Moment ist noch nicht klar entschieden, welches dieser verschiedenen Szenarien tatsächlich das Wahrscheinlichste für die letztliche Entwicklung des Universums ist. Da könnte es zum einen passieren, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt und sozusagen auseinandergerissen wird, bis irgendwann nicht mal mehr die Frage beantwortet werden kann, ob eigentlich Materie im Universum vorhanden ist. Das ist ein sehr extremes Szenario. Das zweite ist der sogenannte Wärmetod. Dabei geht es nicht etwa darum, dass es besonders heiß würde, sondern dass die Wärme sich überall im Universum gleichmäßig verteilt. Den Vorgang kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn ein Latte Macchiato, also ein Heißgetränk, das eine differenzierte Natur hat, man hat Milchschaum, Milch und Espresso-Schichten, die zunächst getrennt voneinander vorliegen und auch verschiedene Temperaturen haben. Wenn man so ein Latte Macchiato bestellt und vergisst ihn dann auf der Theke, dann vermischt sich das alles, die Temperatur gleicht sich an und am Ende hat man nur noch sozusagen eine homogene Flüssigkeit, deren Energiegehalt sich nicht mehr in verschiedenen Sektionen unterscheidet. Und wenn man diese Idee, das nennen die Physiker dann Thermalisierung, auf das ganze Universum überträgt, dann ist das eine richtig gruselige Vorstellung, in der die Sterne erlöschen, die Planeten sozusagen zu Staub zerstoben werden, alle möglichen Himmelskörper so lange miteinander kollidieren, bis nur noch kleine Reste übrig bleiben. Und ein Latte Macchiato, der also Milliarden Jahre auf der Theke vergessen wird, der würde dann dem entsprechen, was das Universum ganz am Ende sein könnte, nämlich eine kalte, gleichförmige Pampe. Und das ist natürlich irgendwie keine schöne Idee vom Ende des Universums. Es gibt aber auch noch ein drittes Szenario, bei dem sich die Ausdehnung des Universums, die ja beispielsweise unendlich sein könnte oder irgendwann zum Stopp kommt, möglicherweise sich auch einfach wieder umkehrt. Das bedeutet, dass das Universum wieder in sich zusammenfällt. Und dann gibt es sogar die Vorstellung, dass alles in einer Art umgekehrtem Urknall wieder zu einer neuen Entstehung kommt. Und in dieser neuen Welt könnte es natürlich dann sein, dass sich alles so ähnlich entwickelt, wie wir es kennen, dass es wieder Planeten gibt, auf denen es Leben gibt, aber vielleicht das Eis nur noch eine Mark kostet und alle Züge pünktlich sind. Also das ein Szenario, das vielleicht vielen am ehesten zusagt.
Wir wissen, die Welt ist endlich und wenn wir überleben wollen, dann wäre natürlich ganz gut, wir fänden Lebensräume außerhalb der Erde. Deswegen wird ja auch viel über die Expedition zum Mars nachgedacht und geforscht. Inwieweit halten Sie es denn überhaupt für wahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zukunft in ferne Galaxien vordringen können und auf neue Lebensräume stoßen? Ist das nicht reine Science Fiction?
Es gibt da sozusagen eine Schallgrenze, die zwei Sphären voneinander trennt, die man ganz unterschiedlich betrachten muss. Das eine ist unser Sonnensystem und die anderen Planeten und Monde unseres Sonnensystems. Es ist realistisch, dass die Menschheit dorthin fliegt und auch wenn es noch einige Jahrzehnte technischer Entwicklung brauchen dürfte, so sind doch eigentlich alle sicher, dass es Menschen tatsächlich gelingen wird, beispielsweise auf dem Mars oder sogar auf den weit entfernten festen Monden der großen Gasplaneten wie Titan oder Europa mal einen Fuß zu setzen. Etwas anderes sind hingegen die sogenannten Exoplaneten, also solche Himmelskörper, die um andere Sterne kreisen. Dort ist nach allem, was unsere technischen und physikalischen Verständnisse der Welt hergeben, es so gut wie ausgeschlossen, dass Menschen dort wirklich, ja, sagen wir, einen Verkehr hin entwickeln, weil die Entfernungen so wahnsinnig groß sind, dass es Generationen dauert und Menschen, die man losschickt, niemals selbst ankommen könnten, sondern vielleicht höchstens in, da stellt man sich dann Generationenschiffe vor, sozusagen, auf denen mehrere Generationen vergehen und dann die Kinder oder Kindeskinder der Expedition tatsächlich die fremden Himmelskörper betreten. Man merkt schon, diese weiter entfernte Sphäre sozusagen, da klingt es schon sehr nach Science Fiction. Das heißt, uns im eigenen Sonnensystem umzuschauen, ist auf jeden Fall das, was nahe liegt und realistisch ist. Und dabei gibt es viel über die Erde zu lernen und die Erkenntnis, dass beispielsweise der Mars mit seiner dünnen Atmosphäre, die überwiegend aus Kohlendioxid besteht, kein einladender Lebensraum ist und auch fast alle anderen Himmelskörper durch zu große Hitze oder zu große Kälte das Überleben von Menschen dort sehr schwierig machen, ein wirklich drängender Hinweis darauf, dass es notwendig ist, dass wir mit der Erde vernünftig umgehen, denn das ist der einzige Lebensraum, auf dem wir es ganz sicher schaffen können, wenn wir sie nicht selber kaputt machen.
Sie sind Wissenschaftskommunikator und haben sich auch immer sehr für Fremdsprachen interessiert. In welcher Sprache würden Sie denn mit Außerirdischen zu kommunizieren versuchen, wenn welche ankämen? Wir haben ja jetzt vielleicht alle gerade den Film Arrival gesehen, in dem das doch bis zu einem gewissen Grad gelingt, wenn auch mit Mühe.
Ein wundervoller Film. Ich bin ins Kino gegangen, ohne zu wissen, was mich erwartet und war hellauf begeistert. Ja, tatsächlich hat sich oft schon, auch wenn ernsthafte Wissenschaft, also jenseits von Science Fiction, sich damit beschäftigt hat, wie das gehen könnte, die Mathematik und die Physik als Grundlage dafür genommen. Weil man vielleicht große Schwierigkeiten hat, sich mit jemandem, der die Erde und das Leben auf der Erde nicht kennt, darauf zu einigen, was es bedeutet, zu laufen oder was ein Bein ist oder was es bedeutet, dass ich einen Namen habe. Was aber einigermaßen unumstößlich sein dürfte, ist, dass 1 und 1 2 ergibt oder dass Sterne im Inneren eine Fusionsreaktion haben, bei der sich der Stoff Wasserstoff, welcher der häufigste im Universum ist, in den Stoff Helium verändert, der der zweithäufigste im Universum ist. Und auf diesen Tatsachen, glaube ich, würde man am ehesten versuchen, einen Dialog, der unabhängig von Kultur und Erfahrung und Vorstellungen ist, anzustoßen. Und Es wäre natürlich unendlich spannend, das auch tatsächlich mal zu sehen. Aber ob in unserer Lebenszeit ein beispielsweise Funkkontakt da noch zustande kommen könnte, das ist weiterhin offen. Aber so abgefahren es auch klingt, dass das Universum große Überraschungen bereithalten kann, ist, denke ich, auch eine wahrscheinliche Geschichte.
Michael Büker, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.